Herzlich willkommen zum Mittelalter-Podcast Ritter, Gaukler, Beutelschneider. Mein Name ist Tom Freiwahr und ich heiße euch herzlich willkommen. Viel Spaß!
Heute reist ihr mit mir gemeinsam durch die Episode 4.
In meinem heutigen Podcast geht es um mittelalterliche Musik und ich habe einen Gast in meinem Studio. Keinen geringeren als Markus von Langen, des Teufels Lockvögel. Er ist Minnesänger und Spielmann, Buchautor von mittelalterlichen Liederbüchern. Er unterhält das Publikum auf vielen Mittelaltermärkten und ihr könnt ihn zum Beispiel bei dem alljährlichen Ritterturnier in Bayern, den Kaltenberger Ritterspielen, live erleben. Mit seiner Laute stimmt er so manch zweideutigen Gesang an und bringt die Leute immer wieder zum Grölen und Lachen, zum Toben und Stampfen. Heute wird er mir einige wahre Fakten aus dem Mittelalter liefern, über Historisches, der Musik, der Entstehung, der Entwicklung. Und seid gespannt, spitzt eure Lauscher und höret, was es zu sagen gibt. Doch zuvor gibt es erst noch Werbung für die Ohren. Es folgt eine Anzeige der besonderen Art. Borstenbändiger Schwarzhaupt, Puder gegen Läus, Haarpech und Champonade, Schopfschnittschablone Mönch, Topfschnittschablone Eisenherz, Achselhaarverlängerungen Rapunzel. All das in unserem Programm. Borstenbändiger Schwarzhaupt.
Du bist ein Jahr älter, genau. Tommy, erst mal Prost.
Hey, tschüss. Schön, dass ich hier sein darf.
Super geil, freut mich total. Ist so fast von überfällig.
Ja, aber absolut, ja. Absolut. Ich habe ja schon gedacht, dass wir das irgendwann mal hinkriegen, wenn du in Kaltenberg bist, dass du bei uns dann mal vorbeischaust. Aber da bist du natürlich voll eingespannt.
Ich sag's dir. Zum Thema Kaltenberg, also das ist echt. Wir haben gespielt in Kaltenberg die Gauklernacht.
Aha.
Volle Kanne, großes, geiles Konzert. Samstag, Sonntag war ich ja alleine da.
Ich bin ja echt nicht auf dem Laufenden, ja. Aber von Band sprichst du von des Teufels Lockvögel.
Lockvögel und eben die Verlangen die Rockgeschichte. Da haben wir jetzt noch ein paar geile Sachen gemacht. Die konnte ich mit Gips spielen.
Okay. Ganz neue Töne.
Hey, so krass. Wart, bis das Video fertig ist. Du wirst zusammenbrechen.
Du spielst nicht Gips.
Ich spiele ich spiel nur ein Lied. Also eine Hexentanz spiele ich aber nur mit einer Hand. Gut, aber da stehen ja die Leute drauf.
Wie nehmt ihr Platten auf? Oder also Platten.
Und zwar, es gibt jetzt eine Mittelalter-Klavier-CD. Mhm. Total strange Sache. Nur Piano.
Mhm. Aber modernes Piano. Oder ist es ein Spinett oder nicht?
Nee, ist auf dem Bösendorfer Flügel und ich wollte einfach wieder was komplett anderes machen, was noch keiner gemacht hat. Wie immer halt.
Ja. Ja.
Und dann bin ich auf die Idee gekommen und dachte, Mensch, Musik klingt ja immer wie die Zeit, in der sie gespielt wird. Ich war da auf einer Ausstellung, da ging es eben darum, dass Kunst immer aussieht wie das Zeitalter, wo sie gemacht wird. Und dann habe ich einen Pianisten gefunden, der jetzt übrigens bei Van Langen in der Rockbesetzung auch Bass spielt.
Also nur
Klavier? Nur Klavier, nichts anderes. Okay. Wir hatten dann noch ein Lied, habe ich noch eingesungen und dann haben wir uns aber entschieden, nee, lass mal weg. Sondern wir machen nur Klavier. Ich möchte die Tasten hören, ich möchte die Pedale hören. Ich möchte das ganze Ding, so wie es ist. Und wenn du einfach mit dem Stuhl ruckst, dann darf
das ist aber dann mittelalterliche Musik.
Es sind Mittelalterlieder,
ja.
Aber rein auf dem Klavier gespielt.
Ja. Du hast auch mal Musikbücher gemacht.
Zwei Stücke.
Ja, die sind auch noch erhältlich.
Ja, die sind auch das ist
mittelalterliche
richtig,
Musikbücher.
Richtig, läuft richtig cool. Also am ersten habe ich ja 7 Jahre lang gearbeitet.
Jetzt muss man sich das vorstellen, wie Gebrüder Grimm die Märchen gesammelt haben. Also hast du mittelalterliche Musik gesammelt oder sind das Eigenkompositionen?
Es sind natürlich, das Ego verlangt natürlich auch Eigenkompositionen.
Ja, klar. Ich bin stolz, wenn jemand deine Lieder spielt.
Was heißt stolz? Es ist unheimlich schick, wenn du hörst, wie andere deine Sachen empfinden und interpretieren.
Interpretieren, ja.
Das ist super. Und im zweiten Liederbuch, die haben ja auch diesen berühmten Merseburger Zauberspruch, was auch die wenigsten wissen, dass das dass Frank Wulff das geschrieben hat.
Ach so?
Und das
nichts mehr Merseburg.
Also, nein.
Irgendwie.
Ja, der Text schon, der Text ist an Merseburg, aber diese berühmte Melodie ist auch kein Traditional, sondern die hat auch der Frank geschrieben.
Okay.
Und wahrscheinlich habe ich die ganzen Bücher, beide Bücher, in erster Linie geschrieben, um mit Missverständnissen aufzuräumen.
Heißt Missverständnisse?
Missverständnisse, Herkunft, Missverständnisse, Titel, Missverständnisse, Melodie. Missverständnisse, Bearbeitungen im Laufe der Jahrhunderte und so weiter und so weiter. Mhm. Das war, wie gesagt, ein ganz großer Anspruch. Es steht auch immer ganz vorne drin, dass meine Bücher keinerlei wissenschaftlichen Anspruch erheben, dass ich mich nur auf möglichst, soweit als möglichst, auf Faksimile und Originalquellen gestützt habe und du wirst, hey Tommy, ich sag's dir, was die voneinander abschreiben. Es ist, also nicht Wikipedia, nein, auch die Fachbücher mit den gleichen Rechtschreibfehlern. Ich meine, da war unser guten, wie hieß er, der
Gutenberger.
Genau. Aber die schreiben voneinander ab.
Ja.
Die gleichen und machen die gleichen Rechtschreibfehler.
Ich glaube, das Abschreiben, das ist so alt wie die Schrift selber.
Ja, wahrscheinlich. Ist das so? Genau, der Kopierer, der Kopist.
Der Kopist. Jetzt klären wir mal ganz kurz als Laien auf, wann hat es denn überhaupt die erste Niederschrift von Noten gegeben? Oder irgendwie so ein Konzept, dass man nachher ahnen kann, welche Melodie war denn das wirklich eigentlich?
Also wir haben natürlich als erstes die sogenannten Neumen. Neumen ist eine erste Idee, eine Notation.
Okay.
Neumen haben wir zum Beispiel in der Carmina Burana.
Aha, okay.
Also als wichtig, also für mich hier als Bayer, als Tölzer ist natürlich Carmina Burana.
Ja, klar.
Also naheliegend, da geht's ja nicht.
Korrespondenz.
Ja, genau das. Die Neumen. Ich muss sagen, bei allem, was ich mache, habe ich natürlich Unterstützung. Also bei Dingen, an die ich mich nicht richtig ranwage oder wo ich selber nicht Bescheid weiß, sind Musikwissenschaftler, Germanisten und so weiter gute Leute da. Und auch es gibt einen, der eben diese Neumen-Notation, ich habe die auch in den Büchern abgedruckt, sieht unheimlich schick aus, quasi in moderne Noten übersetzt und auf der ganzen Welt unterwegs ist. Im Rahmen unserer Welt natürlich,
naja,
ganz klar, also in unserem europäischen Sprachraum. Und die Neumen zeigen uns eigentlich nur einen gewissen Verlauf an. Also wir haben keine klaren Noten, wir können nicht sagen, das ist ein A oder ein E oder sonst was, sondern wir haben nur Anhaltspunkte, es geht rauf mit dem Gesang, es geht runter mit dem Gesang, es wird ausgehalten und so weiter. Das sind die Neumen, also diese rudimentäre Notenschrift. Und dann ging es ja weiter mit der Quadratnotation, die wir dann etwas später finden, die schon uns relativ klar sagt, wo wir uns tonmäßig befinden.
In was für einem Tonbereich?
In welchem Bereich, genau. In welchem Bereich wir uns befinden. Der nächste Ton ist höher, der ist tiefer und so weiter. Also wir haben da schon wir können uns da schon sehr gut dran orientieren. Gerade die ganzen Wolkenstein-Sachen und so weiter, ist alles Quadratnotation. Und damit kommen wir mit unserer heutigen Notation eigentlich sehr gut hin.
Zeiten reden wir denn da mit den Neumen und wann hat das angefangen?
Das ist jetzt, ja genau, die Neumen haben wir auf alle Fälle bis Mitte 13. Jahrhundert. Und danach kommt eben die Quadratnotation, die wir beim Wolkenstein finden, um 1500 noch was rum. Und dann sind wir schon sehr nah an unserer dran.
Okay.
Und wir wissen ja, das Schöne daran ist ja, dass auch unsere heutige Notation immer noch sehr, sehr großen Spielraum lässt.
Echt, ist das?
Ja, ist. Ich weiß eben, ohne dass ich einen Anspruch erhebe, die Bücher werden in der Germanistik und in der Mediavistik werden meine Bücher verwendet.
Ja, hört. Du redest jetzt schon ein paar Mal von dem Wolkenstein, war das ein Schlagersänger? Das war
Profi. Genau das. Oswald von Wolkenstein, man nennt ihn auch den letzten Minnesänger, obwohl ich eigentlich denke, ich bin das, aber ist egal.
Siehst du dich eigentlich als Minnesänger oder als Barde?
Ja, es ist so, das ist diese Linie, diese Gratwanderung. Ich glaube, es kommt immer darauf an, für wen ich spiele. Okay. Und der Oswald konnte ja beides. Der hat hervorragende Sauflieder gemacht, so richtig, richtig krasse, und hat aber auch ein paar der schönsten Minnelieder geschrieben. Also, wie gesagt, und deswegen in dieser, sehe ich mich wahrscheinlich eher in diesem Erbe.
Okay. Wo war er zu Hause?
Also, Österreich, Tirol.
Markus, gab es im Mittelalter Punks? Also ich meine jetzt halt welche, die einfach dieses ganz was anders gemacht haben, die so voll gegen die Strömung geschoren sind, die einfach letztendlich vielleicht nicht gerade unbedingt am Scheiterhaufen geändert sind, aber ich sage jetzt mal, die...
Von denen, die wir wissen, von denen wir wissen, natürlich ganz, ganz klar, einer der größten, Neidhardt von Reuenthal.
Okay.
Ein Hau drauf ohne Ende. Und mein Lieblingsspruch von ihm. Ja. Und was, ihr Burschen, wenn mich mein alter Jäzer packt. nur gepetzt, nur am Prügel.
Okay.
Immer Ärger mit den Bauern. Keinen Pfennig Kohle. Er jammert dann, er jammert in einem Lied, dass er eben Feuerholz und Essen für die Kinder herbeisingen muss und so weiter. Aber immer mit Schwert rumgenannt. Das Schwert hieß von ihm Weibelrute. Neidhardt Schwert, diese Weibelrute. Und also ein Hau drauf ohne Ende.
Okay.
Richtig, ein Rocker. Aha. Ein richtiger, knallharter Rocker. Ohne Konventionen und sonst was. Einfach nur Hau drauf und singen.
Einfach so.
Rock'n'Roll. Einfach Rock'n'Roll.
Ja. Sein Frust von der Leber gesungen.
Ja, genau da. Die Lieder von Neidhardt haben eigentlich einen Titel. Ich habe geschaut nach den Liedern fürs Liederbuch und es gibt ein Lied, das hat keinen Titel. Schau mir das Lied an, denk mir, da steht was drüber. Nimm mir meine Sherlock Holmes Lupe und dann steht da tatsächlich.
War es eine Handschrift?
Oder? Ja.
Okay.
Eine Neidhardt-Handschrift. Der Fudinol. Keiner hat sich mehr damit beschäftigt, keiner hat gefragt, warum hat dieses Lied keinen Titel?
Ja, aber...
Der Titel ist Die Vagina.
Sagt jemand, Musik ist ja ein Ventil, um Emotionen und Gefühle rauszulassen. Und ich glaube nicht, dass es immer nur die höfische Musik war, sondern das, was in den Kneipen beim Volk gespielt worden ist, war wahrscheinlich was gänzlich anderes. Aber da gibt es halt wenig Schriftliches oder wenig, was wahrscheinlich...
Ganz wenig, wir müssen uns sehr viel natürlich auf Abbildungen...
Ja.
Und im Endeffekt war es natürlich sehr viel Hau drauf.
Ja. Das bringt mich eigentlich zum anderen Thema. Welche Instrumente waren denn eigentlich so maßgeblich?
Gut,
früher. Sagen wir so, ich bin ja wie gesagt total allein. Gitarre ist schon mal wahrscheinlich total viel, weil das war eine Laute früher. Oder wie hat man die
genannt? Genau, also wir kommen hier von unserem, eigentlich die Laute kommt hier von unserem arabischen Ud. Der ist jetzt nicht gestimmt, also so klingt ein ungestimmter Ud. Der gestimmte klingt meiner Meinung nach nicht besser, egal. Wir haben natürlich einmal die Laute, die natürlich den ganz, ganz großen Vorteil hat, dass sie einigermaßen stimmbar ist.
Gibst du mir nochmal eine Kostprobe?
Ja, was magst du denn?
Unheimlich schöner Klang, das Instrument. Wer baut denn sowas?
Das macht ein Gitarrenbauer aus Benigebäuern.
Okay.
Junger Typ, super klasse, hat seinen Hauptschulabschluss so einigermaßen gemacht, hat dann eine Schreinerlehre gemacht, 16. Nach der Schreinerlehre hat er in München bei einem sehr bekannten Gitarrenbauer eine Gitarrenbaulehre gemacht. Und war dann mit 25 Meister.
Und das ist jetzt eine?
Das ist eine deutsche Sister.
Sister.
Also auch aus der Lautenfamilie. Dann haben wir die, sehen wir sehr viel Flöten natürlich. Flöten in jeder Ausführung von wirklich wertguten Flöten. Also eine gute Flöte ist grundsätzlich aus Schwanen- oder Eselsknochen.
Okay.
Deswegen ist es so schwierig, eben diese Sachen zu kriegen. Gerade Eselsknochen, genauso wie in der Mongolei, wo ich auch lang war, wo einfach jedes Stück vom Tier, jedes Stück wird verwertet.
Du warst in der Mongolei?
Ja, ganze Zeit. Ich habe noch die Mongolen-CD aufgenommen mit Chagai.
Okay.
www.chagai.com.
Ja, unbedingt. Wie war das früher mit den mit regionalen Begrenztheit von Musikstilen? Also ich meine, es gab ja wahrscheinlich in Spanien war es sehr viel maurische Geschichte drin. Im Mittelalter, als die Sintes durch Europa zogen, haben die ja ihr Musik mitgebracht und so weiter. Es waren ja unheimlich viele Einflüsse. Balkanmusik ist ja eine ganz andere. Merkt man da im Lauf der Zeitspanne, wenn man sich von früher so die Musik anhört, merkt man da so Einflüsse? Also wann welche Völker irgendwie durch welche Regionen gewandert sind? Kann man das da irgendwie so ein bisschen ablesen, dass plötzlich in der italienischen Musik dann plötzlich mehr Trommeln waren oder mehr, aber so genau kann man es wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Ja.
Nachvollziehen kann man es, wenn dann an Bildern. Ja. Also wir wissen, der wichtigste war ja Alfonso X., der eben quasi die maurische Kultur mit der christlichen verbunden hat. Eine Wahnsinnsnummer. Santiago de Compostela. Diese Sachen sind unerreicht und wenn wir jetzt auch auf heute schauen, ja, wie erbärmlich wir heute dastehen, er hat es geschafft. Es gab einen enormen kulturellen Austausch mit Alfonso. Und die ganzen Cantigas, der größte Schatz einer größten musikalischen Schätze, eine Mischung aus europäischer Musik, aus maurischer Musik. Mhm. Es hat funktioniert. Und zwar nur deshalb, weil es bei Alfonso, sagt man, bei Todesstrafe verboten war, über Politik zu reden.
Wie geil ist das, oder?
Merkst du was? Das ist aber fast 1000 Jahre her. Und da waren die so weit und haben gesagt, wisst ihr was? Eure politische Einstellung, die könnt ihr mal völlig vergessen. Wenn ihr hier seid, geht es um Kunst und Kultur.
Mhm. Also Alfonso?
Alfonso X.
Ja. X. Spanischer König.
Ja. Die Cantigas, das ist eine Hausnummer. Mhm.
Cantigas also, ist?
Die Cantigas de Compostela, das ist diese Liedersammlung, die der Alfonso gemacht hat.
Okay.
Ich habe sie auch da, wir haben da einiges davon verwurstet. Und wie gesagt, da war es eben so ein Hof, Kunst, Kultur und ja, keine Religion und keine Politik.
Perfekt.
Geil! Und es hat funktioniert.
Ja, ganz kurz, jetzt waren wir ja vorhin schon bei den Instrumenten, also das sagt die Laute.
Trommel, Flöte, natürlich der Dudelsack.
Der war früher hier auch verbreitet. Das ist ja jetzt mittlerweile, wenn man so dran denkt man nur Irland oder Schottland
eigentlich. Ja, genau, aber es waren ganz andere, natürlich logischerweise andere. Der Dudelsack natürlich gerade in bäuerlichen Dingen oder auf Partys, der Dudelsack ist laut.
Ja.
War immer schon lauter als was anderes.
Ja.
Also Dudelsack und Trommel macht Stimmung.
Ja.
Eine klare Sache. Laute eher für das Verhaltene, Höfische und wie gesagt an Flöten. Diversestes Blasgedudel, mal leiser, mal lauter.
Laute Musik und welche Effekte die haben. Ich habe mal da für mein Buch lang recherchiert und Seneschall sagt da was, oder? An sich.
Der Seneschall.
Der Seneschall.
Ja, ja.
Ist eigentlich so der Großmeister, der Templer.
Ja.
Aber
ja,
die Ursache vom Seneschall, glaube ich, ist eine ganz andere. Also Seneschall, es kommt ja von...
Von der Sehne? Von der Tiersehne, die wir als Seite haben.
Aha. Und der Schall?
Und der Schall, der aus dem Schallloch kommt.
Also das war eigentlich die Bezeichnung für einen Meister, der wahnsinnig laut spielen konnte, aber der hat halt überhaupt nicht gut gespielt. Aber der hat laut gespielt, ja. Und der war, also der hat so schief gespielt, dass halt quasi eigentlich die Pferde alle durchgegangen sind. Und jetzt haben die aber das erkannt. Also beziehungsweise der ist eigentlich vom Hof geschmissen worden hier und dann hat der König gesagt, du schau, dass du ganz weit weg kommst. Und dann ist er zufällig an die Templer geraten, die nämlich gerade auf dem Weg nach Jerusalem waren. Und dann haben die das erkannt und haben diese Negativmusik quasi erkannt und gesagt, pass auf, dann reitest du vorne und wir stopfen uns alle, wir machen uns Watt in die Ohren und die Pferde kriegen die Dinger und wenn irgendwer kommt, dann haust du deine Musik raus und dann sind die total kirre, die gegnerische Pferde, die sind einfach abgehauen. Und dann ist die halt immer vorn geritten und jetzt haben die anderen gemeint, der führt das Heer an und deswegen kam dann der Seneschall als Begriff, dass das der Heerführer der Templer war. In Wirklichkeit war es einfach ein grausamer Musiker, der einfach nur laut.
Aber er muss laut gewesen sein.
Total laut.
Mit einer sogenannten
Ähnlich zogen früher auch schon die Gallier gegen Cäsar in die Schlacht, gell, mit sogenannten Trötbaduren in den vorderen Reihen. Echt wahr? Das waren völlig schmerzbefreite Hornbläser.
Und wir machen euch fertig.
Wir machen euch fertig, ja.
Wir kommen und machen euch sowas von fertig.
Wenn ihr jetzt mal ganz kurz den Haken schlagen, ja, weil wir gerade bei so einem Thema sind, Pandemie und so, gibt es so ein paar Pestlieder, um mit der Situation umzugehen?
Yes. Ja. Es gibt einige. Wir haben es auf diese Klavier-CD.
Ja.
Es gibt ein wundervolles Pestlied, heißt Der Grimmig Tod. Das habe ich im ersten Liederbuch drin, im zweiten habe ich es drin. Meine eigene Version davon, von diesem wundervollen Text. Und auf der Klavier-CD haben wir es auch drauf.
Mhm.
Und ich habe das Lied auch gesungen. Große Nummer, also es wurde mehr als gut angenommen.
Ist das ein kritischer Umgang? Ist das ein Trauerlied oder ist das ein fröhliches Lied? Lebensbejahend oder wie ist das?
Der Grimmig Tod ist eigentlich eine Klarstellung. Das heißt, wie alle Totentänze, also wir haben, ich habe in beiden Büchern verschiedene, läuft in der Rubrik Totentänze.
Mhm.
Es geht eigentlich mehr um das Abholen, weißt du, und ums Runterkommen,
ja,
dass eigentlich, es ist völlig egal, es gibt nichts zu beeinflussen.
Mhm.
Der Tod kommt, dass das Lied witzigerweise den Titel hat, der grimmig Tod, was ja negativ ist. Das Lied ist nicht negativ.
Mhm.
Es sagt einfach nur, hey, Leute, kommt runter, macht euer Wesentliches, seid glücklich, weil ich hole euch ja sowieso. Ihr müsst nicht nach Dings streben und ihr müsst jetzt nicht das große Arschloch sein, um jemanden zu überdingsen. Ich hole euch doch sowieso. Also, macht's es cool.
Ja, krass, oder? Ist das super. Du nimmst Leben leicht, du kommst da doch nicht lebend raus.
Das Leben endet meist tödlich.
Ja, absolut richtig, ja, genau. Die größte Gefahr fürs Leben ist der Tod.
Oh.
Was gibt's zum Walter von der Vogelweide zu sagen? So ein kurzer Abriss.
Der Größte.
Der Größte oder einfach nur der, der das Management am besten drauf gehabt hat?
Nein. Der Größte. Walter von der Vogelweide.
Aha.
Hat zum Beispiel, Walter von der Vogelweide hat um 1230 1230 klargestellt, du kannst Kinder nicht durch Schläge erziehen. 1230.
Okay.
Der Text, es gibt keine Melodie dazu.
Ja.
Text heißt, niemand kann mit Gärten. Ich habe eigene Melodie dazu gemacht, mit dem Tölzer Kinderchor aufgenommen.
Okay. Ehrlich?
Ja. Eine Wahnsinn.
Ich muss mir jetzt bald mal durch deine sämtliche Werke durchhören.
Es ist
so interessant.
Wahnsinnsnummer. Wie gesagt, Walter von der Vogelweide schreibt um 1230 oder lass es 1240 sein, sagt er, du kannst Kinder nicht mit Schlägen erziehen.
Alle
Ausnummer, oder?
Ja, absolut.
Dann war Walter von der Vogelweide der Erste, der die Umweltverschmutzung angeplagt hat.
Nee.
Ja. In dem UW, was wir vorhin schon hatten, schöne Kurve, wo Frank Wulff die Melodie gemacht hat, die ich geklaut habe. Da singt Walter drüber, wie die Flüsse begradigt werden und da nichts mehr wächst und so weiter. Richtig, richtig krasse Nummer. Ja, und den Vogel, den er noch gesehen hat, den er noch als Kind kannte, den hat er nicht mehr gesehen.
Also Walter von der Vogelweide, kann man sagen, das war so der erste anti-autoritäre Grüne.
Nein, das nicht. Das nicht, dazu war er zu... das nicht, weil er hat immer dagegen gesungen. Ja. Das heißt, er war ein Mensch gegen Obrigkeit. Er hat sich natürlich im Laufe der Zeit, auch der Zeit, die er hier bei mir am Tegernsee verbracht hat, diese Welfen-Staufer-Geschichte, das war für ihn natürlich ganz, ganz schwierig, weil der Walter war schon immer eine Autoritätsperson. Das war er. Okay. Deswegen ist es ja auch so, deswegen habe ich damals das Palästina-Lied aufgenommen, was ja witzigerweise als zwei Sing- und Saufstrophen, wir kommen jetzt wieder zu Neumann, in der Carmina Burana gibt es ein Lied, das nennt sich Alte Klammern Epikurus. Das ist auf die Melodie von Walter von der Vogelweide, Walters von der Vogelweide, Palästina-Lied geschrieben. Deswegen habe ich die auch ins Palästina-Lied-Projekt mit aufgenommen. Das heißt also, der Mann war durchaus eine Autorität. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Neidhardt von Reuenthal, wobei sich vermutlich beide mehr oder weniger gekannt haben oder zumindest über den Weg gelaufen sind, also davon gehen wir aus. Aber wie gesagt, Walter von der Vogelweide ist halt einfach, ja klar, sagen wir, der bekannteste von politischer Seite aus, mit Sicherheit auch der allergrößte, der wirklich allergrößte. Und Neidhardt halt einfach war einfach nur Rocker, der hat einfach nur gegen für Punks, wie du sagtest. Ja, so was ist das Schlagwort? Für nichts und gegen alles. Ja, so war es dann mit den Punks, weil du hattest ja nach den Punks gefragt. Ja, genau. Vollkommen richtig. Dann würde ich den Neidhardt jetzt während unserem Gespräch tatsächlich eher als Punk bezeichnen. Ja, ja, ist halt das Leben.
Ja, aber das sind halt die Noten, die geschrieben sind sozusagen, die das Lied des Lebens. Also, Trällern.
Cheers.
Um die Brust. Weil du es vorhin auch nochmal erwähnt hast, Palästina-Lied, ist das jetzt ein Projekt von dir oder ist das eine Musik, die es schon gab? Oder ist es um was geht es beim Palästina-Lied?
Ich nenne es immer Palästina-Lied, es ist der größte Hit der Weltgeschichte. Und ich habe das dann vor 20 Jahren mit den größten Bands der Mittelalter- und Mittelalter-Rock-Szene aufgenommen. Das heißt, jede Band hat gekriegt eine Strophe zum Singen oder ein Instrumental. Hab damit tatsächlich die längste Single der Welt gemacht.
Wie lang?
Ich glaube 27 Minuten. Ja, okay. Das, keine Ahnung. Aha. Und das ganze Geld, das war eine Benefizgeschichte, die mich an den Rand des Ruins gebracht hat. Alles cool. Wenn du jetzt auf eBay schaust, also es gab erstmal 1000 nummerierte Nummern, unter 100 kriegst du unter 200 Euro gar nicht.
Okay.
Ich denke mir, hätten wir dieses Geld damals gekriegt, weil das ganze Geld wurde gespendet an ein Kinderkrankenhaus in Palästina. Richtig, richtig große Nummer. Und es waren alle dabei, von Rang und Namen. Das Geile war, dass es einfach jede Band, egal ob Faun oder Corpus Corax, whatever, haben das alle selbst getragen. Eigentlich haben alle gesagt, nee, wir wollen da überhaupt gar nichts haben. Wie gesagt, das ist sowas, wird es nie wieder geben. Mhm. 20 Bands.
Also war das dann die Spendenaktion? War die erfolgreich?
Ja. Und es hängt jetzt in der Hadassah-Klinik jetzt endlich.
Hadassah-Klinik.
In Palästina. Im Grenzgebiet, sowohl für Palästinenser als auch für Israelis. Es war auch das erste tatsächliche Mittelalterlied und auch eins der allerwenigsten, muss ich sagen, wo tatsächlich Text und Melodie überliefert sind.
Wie alt ist das und von wem?
Walter von der Vogelweide um 1220.
Also jetzt muss man ganz kurz nachhaken. Okay, das ist Palästina-Lied, das hieß schon so?
Ja, so hat er es genannt. Walter von der Vogelweide.
Und das kann doch, das hat doch dann irgendwie einen Bezug zu Kreuzzüge, oder?
Yes!
Ich habe die Strophe nie gehört. weiß jetzt gar nicht.
Also, ob es tatsächlich ein Kreuzzugslied ist, es ist zumindest, meiner Meinung nach, ist es definitiv ein Aufruf zum Kreuzzug.
Okay.
Er hat die Grundlage geschaffen für ein Kreuzzugslied, für einen Kreuzzugsaufruf. Warum auch immer er das gemacht hat, ist eine große Frage. Würde ich es als Auftragsarbeit deklarieren?
Ja, ich denke schon auch.
Er hat das Lied nie als Palästina-Lied deklariert, dass es politisch ganz klar ist, wenn es heißt, Christen, Juden und die Heiden schlachten sich gegenseitig im Namen der jeweiligen Gottheit ab. Ich meine, deswegen sage ich ja, der älteste Hit der Weltgeschichte. Was hat sich geändert?
Wenn es jetzt eine Zeitmaschine gäbe und du könntest dich zurückversetzen mit deinen Instrumenten, mit, keine Ahnung, wohin wird die Reise gehen?
Ja, tut mir leid, also ich enttäusche deine Erwartungen.
In die Zukunft?
Nein, nicht ganz. In die 40er Jahre.
Echt? Klar. Okay, also nicht zum Malta und.
Nein.
Okay.
Nein.
In die 40er.
Es geht um den Blues. Klar. Genau da wäre ich. Ich glaube, ich würde da den Blues und den Rock'n'Roll, das wäre wahrscheinlich mein Anspruch, genau das in einer straighten Form hier nach Deutschland projektieren. Klar wäre es unheimlich geil, irgendwo zu sein, wo der Vogelweide ist oder Neidhardt ist, aber es wäre sehr...
Es ist lustig, weil deine Wohnung ist ja, da steht eine Ritterrüstung, da sind ganz viele Lauten und ganz viele Gitarren und Mittelschwerter hängen an den Wänden. Ich hätte schwören können, du hättest gesagt, an irgendeinem Königshof und dann hättest du da mal richtig Brockparty gemacht.
Das ist der große Neidhardt von Reuenthal, der einem noch besoffen in die Ecke flackt.
Der da unter dem Tisch liegt, oder
der unter dem Tisch liegt. Ach, das ist der Neidhardt. Ah ja, okay, toll. Nein, das ist ja blöd. Nein, es ist die Zukunft. Auf alle Fälle, Tommy, schön, dass du sagst, das Handwerkszeug mitnehmen und ab in die Zukunft und mal schauen, was die mir erzählen.
Ja, ob es überhaupt noch mehr gibt, die irgendwas analog machen oder ob alles nur noch.
Wahrscheinlich haben die WhatsApp oder so ein Scheiß drin.
Also Musik ist auf jeden Fall zeitlos. Und egal aus welchem Jahrhundert oder Jahrtausend sie entsprungen ist, du findest immer Leute, die das total gern hören, die sie da reinversetzen können, die das fühlen. Und dies auch wieder neu interpretieren. Und insofern ist Musik wirklich zeitlos. Es ist halt in einem stetigen Wandel, aber es ist ein Lied, das eigentlich seit der Antike bis jetzt sich durchzieht durch die Menschheit. Und ohne Musik wäre halt einfach vieles bestimmt trostlos gewesen. Sachen wären einfach, Leute wären nicht zusammenkommen, Geschichten wären nicht erzählt worden. Also Musik ist einfach so eine Art rotes Band, das sich durch die ganze Geschichte zieht eigentlich. Und das wird sich auch weiterziehen, hast du schon recht. Und das ist egal in welcher Zukunft du landest, die werden Musik hören. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Woher kommt Untergang mit Pauken und Trompeten? Ja. Also meine Interpretation ist, das war, wie gesagt, ich denke immer so ein bisschen an früher und es war wahrscheinlich so das erste Bild von so einem Musikkorb, also quasi die Schlachtentrommler, Musikanten, die so das Heer in den Krieg begleitet haben, die haben halt immer irgendwie versucht, dieses Gemetzel irgendwie taktvoll zu begleiten und zu gestalten.
Nein, gesagt. Entschuldigung, wenn ich nicht genau sehe, das Gemetzel taktvoll zu begleiten.
Ja,
nett. Ja, ist nett, nett.
Und dem wurde so eine Wichtigkeit dazu zugeordnet. Das ist quasi, also um die Moral der Kämpfenden hochzuhalten und die Schwerthiebe beschwingt zu halten. So, ja.
Mhm.
Ja. Aber es reduzierte natürlich wahrscheinlich den Anteil der kämpfenden Truppe ziemlich stark drastisch im Vergleich zu denen, die halt dann die Musik dafür gemacht haben. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich nach der Schlacht immer welche, die so den Trauermarsch dann auch spielen konnten. Also deswegen der Untergang mit Pauken und Trompeten, es ist immer ein Fest für die Menschheit. Egal, ob sie eine Hochzeit feiert oder ob sie den Untergang feiert, es ist immer die Musik dabei. Bis zum bitteren Ende. So heißt es ja, glaube ich, sogar in der Bibel, oder? Also es ist Armageddon wird begleitet von den Trompeten.
Von, genau. Von den 12 Posaunen. Ja. Wir haben die ja immer. Wir haben die ja in der Offenbarung des Johannes, wir haben die 12 Posaunen und...
Also immer Party.
Immer Party. Es ist immer egal. Geil, wie das... Geil, Tommy. Ja? Es ist immer egal was. Ohne Musik geht nichts.
Ohne Musik geht nichts.
Nee. Klar, und natürlich diese Pauken und Trompeten. Sind Trompeten ja gedacht als Warnsignal.
Ja.
Trompeten sind ja Warn.
Also die Hörner, also wahrscheinlich ausgehend von den Hörnern, oder? Der dürfte vorgehen, die ersten Blasinstrumente hat, oder?
Ja, gut. Also wir sind schon richtig bei Hörnern. Ja? Wir sind schon richtig bei Hörnern, wo du keine, wo es nur um Lautstärke geht und nicht um Tonunterscheidungen.
Ja.
Trompeten, die künden halt einfach an. Die rütteln dich wach. Fanfaren, also in erster Linie, ich habe einen unten, kannst du gerne nachher mal testen.
Achtung.
Genau. Ich würde einfach sagen, die Martinshörner.
Ja, genau.
Ja, die Martinshörner, die einfach sagen, hey, hier ist was im Gange, gell?
Jetzt dampft.
Und ich denke mir, man kann diese Posaunen würde ich tatsächlich mit Martinshörnern. Das Martinshorn ist ja diese unreine Quart. Das Schrecklichste, was wir hören können.
Okay.
Also noch schrecklicher als Madonna quasi. Oder Ozzy Osbourne Stimme. Egal. Also diese unreine Quart ist das, was wir mit unseren Ohren nicht vertragen und deswegen aufmerksam werden.
Nee, und Martinshorn hat also leider nichts mit Armageddon oder dem heiligen Martin zu tun, sondern wird nach dem Erfinder Max B. Martin benannt. Martins Trompete entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als Signalinstrument.
Okay, das ist jetzt nicht irgendwie...
Und wird als eigenständiges Musikinstrument auch Schalmei genannt. Das ist eine Schalmei.
Bitte?
Also Martinshorn, Schalmei?
Ja, ich habe welche da, magst du sie hören?
Was ist das?
Bin bereit.
Das war jetzt eine Kostprobe von der Schalmei. Vom Martinshorn sozusagen.
Ja, der...
Und wofür hat man das?
Kampfhupe.
War das Kampfhupe, genau.
Ich nenne es nur Kampfhupe. Also eigentlich nichts anderes als die Spielpfeife von einem Dudelsack, allerdings nicht als Dudelsack aufgeblasen, sondern mit dem Mund geblasen, was den Nachteil hatte, braucht etwa 4 Atü, um dieses Scheißding aufzublasen, auf einmal. Auf der anderen Seite kannst du im Gegensatz zum Dudelsack damit so diese Staccato-Sachen machen. Die gehen halt mit dem Dudelsack nicht, da hast du durchgehende Töne, kannst dich unterwegs abbrechen, das geht mit der Schamai schon, wenn du schaffst, rechtzeitig wieder genug Luft zu holen.
Kannst du Dudelsack spielen?
Theoretisch. Die Kunst an einer Schalmei als auch an einem konventionellen Dudelsack ist ja nicht das Spielen. Den schottischen Dudelsack würde ich weglassen, der ist natürlich outstanding.
Wieso?
Das ist eine wirkliche Hausnummer.
Das ist was anderes?
Eine völlig andere Hausnummer. Schottischer Dudelsack ist eine Wissenschaft. Aber unsere typischen Mittelalter-Marktsäcke und so weiter haben ihre Idiotengriffweise, so nenne ich es immer. Du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Die Kunst besteht darin, die Dinge zu stimmen. Und leider versagt es damit meistens.
Ein schottischer Dudelsack ist quasi so eine Weiterentwicklung, eine Hightech-Geschichte im Vergleich zum Mittelalter-Dudelsack?
Das, was wir unter Mittelalter-Dudelsack oder A-Sack oder Osthupe und sonst was verstehen, sind ja die Dinge, die wir auf den Mittelaltermärkten hören. Das heißt, das sind die Dinge, die der Wim von Corvus Corax baut und so weiter. Diese Dinge hat es niemals gegeben.
Ach so?
Die elektrische Gitarre ist viel älter als diese Form der Dudelsäcke.
Okay.
That's it. Es gibt Dudelsäcke mittelalterlicher Art, das in erster Linie natürlich das Hümmerchen und so weiter, das sind alles anspruchsvolle Instrumente. Die Hupen, die wir hören, ja, ist cool. Ja, that's it, okay?
Ja, aber das ist schon wieder so komisch, weil es, wie so oft in der Menschheitsgeschichte, es werden immer erst mordskomplizierte Sachen erfunden und dann danach findet man viel einfache Lösungen. Ist das da so ähnlich? Also ich meine, wenn du sagst, das, was man heute auf den Mittelaltern hört, das sind so ganz einfache Säcke, die gab es früher gar nicht. Das waren hochkomplizierte Geräte. Auch schwerer zu spielen. Und wo liegt jetzt so der Unterschied? Also was ist so das Hauptkriterium?
Okay, also einmal ist es das, klar, es gibt natürlich bei sämtlichen Blasinstrumenten die verschiedensten Griffweisen, die deutsche Griffweise, die französische Griffweise, bla bla bla, die gibt es bei Flöten, die gibt es natürlich auch bei den eigentlichen Dudelsäcken, die ein Volksinstrument sind. Beim Hümmerchen hast du wieder eine andere Griffweise als bei Gott. Schlag mich tot. Es gibt viele wirklich traditionelle Dudelsäcke. Sehr schwierig ist der schottische Dudelsack. Das ist auch keine einfache Geschichte. Okay. Aber das, was wir in unserem Pseudo-Mittelalter-Renaissance, wie auch immer wir es nennen wollen.
Mittelalter-Abklatsch.
Na, Abklatsch nicht. Nein. Es ist kein Abklatsch. Es ist das, was die Leute wollen. Es ist kein Abklatsch vom Mittelalter, sondern es ist so eine Transformation.
Okay.
Es ist eine Transformation, die einfacher gehalten werden muss. Und wir sind alle mit AC/DC und so weiter aufgewachsen. Wir sind mit einem fetten Soundbrett aufgewachsen. Also müssen sich da auch die Instrumente dran angleichen. Und das Geilste ist, dieser Pseudo-Mittelalter-Dudelsack, also dieser, man nennt ihn A-Sack oder Osthupe, wie auch immer.
Osthupe.
Er kommt aus dem Osten, das war quasi der DDR-Pendant zur elektrischen Gitarre.
Okay.
So ist das Ganze tatsächlich entstanden. In vier so Dingern und zwei Trommler auf der Bühne stehen, dann ist es halt einfach Party.
Ja, klar.
Coole Nummer. Musikalischer Anspruch natürlich ist jetzt eher gering. Kombination von elektrische Gitarre und Dudelsack ist jetzt nichts, was in den 90er Jahren erfunden wurde, sondern 1976 hat AC/DC das Lied Long Way to the Top mit elektrischen Gitarren und Dudelsack aufgenommen. Alles nichts Neues, es war alles schon da. So ist es, ja. Kommt klar.
Cheers. Prost. Und jetzt muss ich dir nur ganz kurz sagen, Marschmusik. Die Ursprünge der Marschmusik, hat man festgestellt, stammen schon aus der Römerzeit. Als die Legionen über die Alpen mit ihren Sandalen gelatscht sind, war das ein unheimliches Geschlürfe, was sie total einfach nicht würdig einer Armee angehört hat, diese Sandalengeschlürfe. Und deswegen hat man mit irgendwelchen Musikinstrumenten quasi dieses Gehen begleitet, übertönt, damit dieses Geschlürfe wegkommt. Und damit das ein bisschen was nach Würde hat, hat man angefangen, sobald sie eine Truppe auf den Weg macht, wird Marschmusik gespielt. Wusstest du das?
Ja, es geht natürlich um die genagelten Sohlen.
Da übrigens streiten sich auch die Geister, ob dann nicht vielleicht sogar schon der Stepptanz begonnen hat. So, wenn der Schlagbaum zu war und
die... Oh, Tommy, der ist genial.
Wenn der Schlagbaum zu war, aber die Truppen gerade am Anmarsch waren und dann im Stehen gehen mussten. Du, oft ist es ja so, dass sich die Lösung, wenn man über so Themen nachdenkt, ganz schnell, ganz logisch einstellen. Und wenn man mal den Ursprung vom Stepptanz bzw. von diesem Steppen her sieht, dann waren das auf jeden Fall die römischen Legionen, die in Spanien unterwegs waren. Und wahrscheinlich haben die Iberer als erstes diese Schlagbäume auch zugemacht und gesagt, ihr kommt ja nicht rein, weil da natürlich das Steppen herkommt. Also dieser Tanz, das waren einfach nur erstmals die römischen Soldaten, die hier quasi wollten, aber nicht konnten. Die sind auf der Stelle getreten, sozusagen. Naja. Jodo.
Ja, Markus, vielen Dank für dieses Gespräch. War total super informativ und echt viel erfahren über das Mittelalter und die mittelalterliche Musik. Vielen Dank dir. Dieses Gespräch wurde aufgezeichnet. Der Podcast hat heute etwas länger gedauert, aber ich finde, es hat sich durchaus gelohnt. Okay, wer mehr erfahren möchte über Markus van Langen, der kann natürlich googeln nach seinem Namen, Markus van Langen. des Teufels Lockvögel, ist seine Band, und die Liederbücher, die bekommt ihr entweder bei den Amazonen oder direkt auf seiner Website, die ihr im Internet herausfinden könnt. Live könnt ihr ihn zum Beispiel auf dem Kaltenberger Ritterturnier erleben, das ja jedes Jahr stattfindet, oder auf einem der vielen anderen Mittelaltermärkte im südlichen Teil unserer Republik. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, eine schöne Zeit noch, bis zu unserem nächsten Podcast, die Episode 5. Ich freue mich, euer Greifenberger.